Stimmkontor. Ungefiltert. Ein Hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu Stimmkontor ungefiltert. Am Mikrofon ist wie immer der Michael. Und ja, es geht weiter mit diesen intensiven Themen. Aufgrund der aktuellen politischen Lage und den zum großen Teil erschreckenden Diskussionen, die wir so auf der Weltbühne erleben, habe ich natürlich die Folgen nacheinander so geplant. Das ist überhaupt kein Zufall, dass diese heutige Folge dieses Thema nach dem letzten kommt. In der letzten Folge hatten wir ja das Thema einer Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018, die versucht hat, Stimme und Rasse miteinander zu verknüpfen und das Medienecho, was das danach ausgelöst hat. Viele von euch haben mir danach geschrieben, dass sie erschrocken waren, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass so ein Thema in einer logopädischen Forschungsarbeit überhaupt möglich sein könnte. Also danke für euer Echo, danke für eure Rückmeldungen. Heute geht es um eine Vertiefung dessen, um die Stimme als Rassenmerkmal, um den Fall Fritz Bose. Ich gehe heute einen Schritt weiter zurück, denn die Idee, man könne an der Stimme eine Rasse festmachen, die ist nicht 2018 entstanden. Die hat eine lange wissenschaftliche Vorgeschichte und führt mitten in die Zeit des Nationalsozialismus zu einem Mann, der genau zu diesem Forschungsgebiet etwas gemacht hat. Der Name Fritz Bose. Bevor du jetzt aber lauscht und vielleicht das ein oder andere Mal erschrocken bist, hol dir einen Tee, hol dir was zu trinken, vielleicht noch was zu snacken, mach's dir gemütlich. Wir tauchen einmal ein. Wer ist eigentlich Fritz Bose gewesen? Fritz Bose wurde 1906 geboren und war Musikwissenschaftler in Berlin. Er hat bei Erich Moritz von Hornbostel studiert, einem der bedeutendsten Musikethnologen seiner Zeit. Hornbostel wurde 1933 nach den nationalsozialistischen Rassegesetzen, seiner Mutter war jüdisch, aus seinem Amt entlassen und musste emigrieren. Ausgerechnet Bose übernahm danach dessen Lehrveranstaltungen. Bose übernahm 1934 die Leitung der Musikabteilung am Institut für Lautforschung der Berliner Universität. Das war eine ernstzunehmende wissenschaftliche Einrichtung. Gleichzeitig arbeitete er mit dem sogenannten Ahnenerbe zusammen, einer SS-Organisation unter Heinrich Himmler, die den Auftrag hatte, die nationalsozialistische Weltanschauung wissenschaftlich zu untermauern. Bose reiste für das Ahnenerbe nach Skandinavien, um sich dort mit, in seinen eigenen Worten, germanischen und urnordischen Musik zu beschäftigen. 1940 trat er dann auch der NSDAP bei. 1939 reichte er seine Habilitationsschrift ein. Der Titel lautet, ich zitiere ihn mal jetzt mal ganz bewusst genau, weil er den Kern der Sache wirklich sehr gut trifft, Klangstile als Rassenmerkmale. Was war seine These? Boses zentrale These war, dass sich in der Art, wie ein Mensch singt oder spricht, seine Rassezugehörigkeit ausdrückt. Er unterschied zwischen Nationen als politischer Einheit, Volk als kulturelle Einheit und Rasse als das, was er das Potenzial der Anlage nannte. Und daraus folgerte er, dass sich dieses Potenzial im Klang der Stimme unmittelbar zeigt. Bose führte das in seiner Arbeit auch konkret aus. Sinngemäß argumentierte er, ein Mensch könne beim Musizieren gar nicht anders als seinen Klang durch die körperlichen Anlagen zu formen, mit denen er ihn hervorbringt. Leib und Seele des Musizierenden würden sich im Klangstil unmittelbar zeigen. Für dieses Zusammenspiel von körperlichem und seelischem verwendet er den Begriff der Körperseele. Tja, das ist eine Behauptung, dass der Körper eines Menschen konkret auch seinen Stimmapparat, seine Rassenzugehörigkeit hörbar macht. Was diese Geschichte für mich als Stimmexperten besonders greifbar macht, ist ein erhaltener Briefwechsel. Bose schrieb 1939 an Eugen Fischer. Fischer war Direktor des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Anthropologie, Eugenik und menschliche Erblehre und einer der einflussreichsten Rassenanthropologen des Dritten Reichs. An ihn richtete Bose eine sehr konkrete, fachliche Frage. Inhaltlich berichtete Bose darin von eigenen Klanganalysen, die er über Jahre bei verschiedenen Völkern durchgeführt habe. Vergleiche zwischen Deutschen und Nordeuropäern auf der einen und in der damaligen, aus heutiger Sicht absolut rassistischen Terminologie, westafrikanischen, sorry für diesen Ausdruck, Negern auf der anderen Seite. Also ganz furchtbar, diese Begrifflichkeit schon, da wird mir schon schlecht. Ich entschuldige mich in aller Form, aber aus Dokumentationsgründen habe ich jetzt einfach dann den Originaltitel gewählt. Die von ihm festgestellten Unterschiede im Stimmklang führte er auf anatomische Ursachen zurück, etwa auf den Bau der Resonanzräume oder des Stimmorgans selbst, und er fragte Fischer direkt, ob es dazu bereits vergleichende anatomische Untersuchungen an Stimmorganen und Schädeln gäbe. Das ist ein Musikwissenschaftler, der einen Rassenanthropologen um anatomisches Datenmaterial zum menschlichen Kehlkopf bittet, um seine These zu untermauern. Fischer antwortete zurückhaltender, als man erwarten könnte. Die Kehlkopfanatomie allein erklärte aus seiner Sicht die Unterschiede eher nicht. Entscheidender sei die Frage von Vererbung und Erziehung, dafür bräuchte es Untersuchungen an Zwillingen und Familien. Ein vielversprechendes Forschungsfeld für die Zukunft, so seine Einschätzung. An diesem Institut, an dem Bose forschte, wurde übrigens tatsächlich menschliche Kehlkopfpräparate als Lehr- und Demonstrationsobjekte verwendet. Die Herkunft der Präparate ist bis heute nicht vollständig geklärt. Ein 2021 veröffentlichter, sehr sorgfältiger Provenienzbericht der Humboldt-Universität Berlin hält es für plausibel, ohne es abschließend beweisen zu können, dass sie im Zusammenhang mit dem deutschen Kolonialkrieg gegen die Hetero und Namna in Namibia in die Berliner Anatomie gelangten. Ich will das hier wirklich nicht ausschmücken. Ich nenne es, weil es zeigt, wie konkret und wie körperlich diese Forschung gedacht war. Es ging nicht allein um abstrakte Theorie, es ging darum, am menschlichen Körper etwas nachzuweisen, das es wissenschaftlich überhaupt nicht gibt. Boah, mich schüttelt's richtig. Die Zeit nach 1945. Bose geriet 1940 in Kriegsgefangenschaft und kam 1947 zurück nach Deutschland. Jetzt kommt ein Teil, der uns alle beschäftigen könnte, wenn wir die Geschichte neben der TFH-Joanneum von letzter Woche legen. Bose machte danach eine ganz normale akademische Karriere. Ja, er arbeitete am Staatlichen Institut für Musikforschung in West-Berlin, übernahm dort 1953 die Leitung der historischen Abteilung, ab 1966 die Leitung der volkskundlichen Abteilung. Und parallel lehrte er ab den 60er Jahren Musikethnologie an der Technischen Universität Berlin. Zunächst als Lehrbeauftragter, ab 66 als Honorarprofessor. Er gehörte 1959 zu den Gründern der Deutschen Gesellschaft für Musik des Orients und war später mehrere Jahre lang deren Präsident. Er starb 1975 als anerkannter Wissenschaftler. Der dritte Teil seiner Rassenstudie mit dem Titel Messbare Rassenunterschiede in der Musik erschien übrigens erst 1948, also nach dem Krieg, weil die vorherigen Teile kriegsbedingt nicht vollständig gedruckt werden konnten. Das heißt, seine rassentheoretische Arbeit wurde nicht abgebrochen, sondern zu Ende veröffentlicht, in einer Zeit, in der Deutschland gerade erst begann, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Bose sich zu Lebzeiten öffentlich von seiner Habilitationsschrift distanziert oder sie selbstkritisch eingeordnet hat. Zumindest ist mir dazu in der Forschungsliteratur nichts begegnet. Man darf mir gerne Dinge dazu schicken, ich freue mich immer gerne über Korrekturen. Die kritische Aufarbeitung seiner NS-Zeit fand erst Jahrzehnte nach seinem Tod statt, durch HistorikerInnen wie Britta Lange, die seit 2016 gezielt zu Boses Forschung während der NS-Zeit gearbeitet hat, und durch den bereits erwähnten Provenienzbericht von 2021. Jetzt könntet ihr euch fragen, Micha, jetzt höre ich mir deinen Podcast an und du hast über Ableismus gesprochen, über Gender Health Gap, das sind alles Probleme der jetzigen Zeit. Hat das nach so vielen Jahren überhaupt noch eine Relevanz? Diese Frage habe ich mir bei der Recherche selbst öfters gestellt. Und ich will das auch überhaupt nicht überspielen. Bose ist seit fast 50 Jahren tot. Warum sollte man das heute noch erzählen? Ich sehe aber dennoch drei Gründe. Erstens, die Institution, an der er gearbeitet hat, existiert in direkter Linie bis heute. Das Lautarchiv der Humboldt-Universität Berlin. Es ist kein abgeschlossenes Kapitel, sondern eine Sammlung, die bis in die Gegenwart hinein verwaltet, erforscht und eingeordnet werden muss. Zweitens, die Fragen, die die Provenienzforschung 2021 aufgeworfen hat, sind offen. Es ist bis heute nicht restlos geklärt, woher die damaligen Untersuchungsobjekte stammten. das ist leider keine abgeschlossene Geschichte. Das ist etwas, wo heute noch hochaktuell dran gearbeitet wird. Und drittens, und das ist für mich, glaube ich, der wichtigste Punkt, das Grundmuster, das Bose verkörpert, das ist leider nicht verschwunden. Ein Wissenschaftler mit fachlicher Reputation, der eine steile These über Stimme und Herkunft aufstellt, wissenschaftlich verbrämt und danach ohne Konsequenzen weiterarbeiten kann. Genau dieses Muster habe ich in der letzten Folge zur FH Johanneum ebenfalls beschrieben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da draußen irgendwo immer noch Menschen sitzen, auch Menschen, von denen wir es nicht erwarten würden, die solche Arbeiten tun, die Entscheidungen treffen in dem Bezug und die vielleicht, ohne dass wir wissen, rassistische Ansichten vertreten, die in diese Richtung gehen. Die Fälle hier liegen 80 Jahre auseinander. Die Struktur ist für mich erstaunlich ähnlich. Auch diese Frage möchte ich ernsthaft stellen, weil sie für mich hier fair erscheint. Wiegt sein späteres Wirken das eigentlich auf? Bruse hat nach dem Krieg nicht nur weitergemacht, er hat sich auch inhaltlich verändert. Er hat die Deutsche Gesellschaft für Musik des Orients mitbegründet, eine Institution, die sich der Musik außereuropäischer Kulturen widmet, nicht aus einer Rassenlogik heraus, sondern als eigenständigem musikalischem Gegenstand. Er hat vergleichende musikalische Volkskunde betrieben und war in seinem Fach über Jahrzehnte anerkannt und vernetzt. Man könnte das als eine Art stille Abkehr von seiner früheren Position lesen. Ich will das nicht kleinreden. Gleichzeitig muss man aber halt auch sagen, es gibt keine dokumentierte Selbstreflexion, keine öffentliche Einordnung seiner eigenen Rassentheorie, kein Wort dazu, soweit die Quellenlage das für mich hergibt. Er hat sein Fach gewechselt, nicht seine Haltung erklärt. Das ist ein Unterschied. Eine erfolgreiche Karriere in einem verwandten, unbelasteten Bereich ist für mich keine Aufarbeitung. Sie kann parallel dazu stattfinden, ohne dass die frühere Arbeit je benannt oder eingeordnet wurde. Genau das scheint hier der Fall gewesen zu sein. Ich erzähle diese Geschichte nicht, um Fritz Bose nachträglich zu verurteilen. Das würde ihm gegenüber auch niemandem mehr was nützen. Ich möchte auch nicht die Nachfahren von Fritz Bose irgendwie bloßstellen. Mir geht's um was anderes. Die Vorstellung, man könne an einer Stimme eine Rasse hören, war in den 30er und 40er Jahren keine Außenseitermeinung. Sie wurde an renommierten Institutionen erforscht, mit Fördergeldern, mit Korrespondenzen zwischen anerkannten Wissenschaftlern, mit dem vollen Vokabular der Fachsprache. Und sie verschwand nach 1945 nicht durch eine öffentliche Auseinandersetzung, sondern durch eher stilles Weiterarbeiten in anderen Bereichen. Wenn mir also heute jemand erzählt, man höre einer Stimme etwas über die Herkunft eines Menschen an, dann denke ich seitdem nicht nur an schlechte Wissenschaft. Ich denke auch ein bisschen an Fritz Bose. An einen Brief an Eugen Fischer und daran, wie leicht sich solche Ideen in seriöse Sprache kleiden lassen. Das heißt für uns, wir müssen genau hinhören. Wir müssen auch wirklich die wissenschaftlichen Fakten immer wieder auch hinterfragen. Wir müssen uns auch Herangehensweisen, Hypothesen anschauen. Was sind das eigentlich für Ideen, die da gesponnen werden? Und leider ist es aktuell so, dass einige Menschen in unserem Land solche Vorstellungen vertreten, dass die Idee von Rasse, die Idee von unterschiedlicher Wertigkeit, von menschlicher Existenz immer noch existiert und leider, leider sogar sich wählen lassen kann. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge habt, schreibt mir gerne. Ich lese alles, was ihr mir schreibt und reagiere auch sehr gerne darauf. Und jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne weitere Zeit. Wir hören uns nächste Woche hier wieder bei Stimmkonto ungefiltert. Passt gut auf euch auf. Euer Michael.